Groove Podcasts.
Ja, schönen guten Abend. Freut mich sehr, dass ich heute hier über das soziale Europa sprechen kann, auch dass das den Anfangspunkt setzt dieser Reihe zum Thema Europa. Soziales ist in der Europapolitik nicht gerade vorrangig, aber eben doch vorhanden. Da werden wir in den nächsten Minuten, werden Sie da einiges davon hören. Ja, der Kontext, aus dem mein Wissen sozusagen stammt, das wurde schon deutlich wahrscheinlich in der kurzen Vorstellung, ist vor allem mein Engagement im Europäischen Armutsnetzwerk, im European Anti-Poverty Network. Das ist ein Netzwerk von verschiedenen Armutsnetzwerken. Also in Österreich ist die Armutskonferenz, die wiederum ein Netzwerk von über 30 sozialen Organisationen ist, eben in diesem europäischen Kontext auch tätig. Und wir machen eben als European Anti-Poverty Network sozialpolitisches Lobbying auf EU-Ebene. Und aus dieser Tätigkeit heraus stammt mein Wissen über so, ich würde nicht sagen alles, weil die Wege der Maßnahmen und Politikfelder in der EU sind sehr verschlungen und zum Teil sehr detailliert, aber wir haben doch einen recht guten Überblick oder bemühen uns sehr darum, einfach alles mitzuverfolgen, was sich auf diesem Gebiet so auf EU-Ebene und natürlich auch in den Mitgliedsländern tut. Ich werde Ihnen also in den nächsten Minuten so ein Stück weit skizzieren, wie sich überhaupt die ganze Frage der Sozialpolitik in der EU entwickelt hat, was momentan für aktuelle Debatten laufen und auch wie wir versuchen als Zivilgesellschaft, also als Netzwerk von sozialen Organisationen und auch von Organisationen, also von Selbstorganisationen, von Menschen mit Armutserfahrungen, diese Politik mit zu beeinflussen, mit zu gestalten. Ich möchte beginnen mit der Realität, soweit sie von der Statistik erfasst wird. Sie sehen hier ein Bild von einer Straßenaktion vom zweiten österreichischen Treffen von Selbstorganisationen von Menschen mit Armutserfahrungen. Bei diesem Treffen wurden mit 100 BAP-Figuren ungefähr 1 Million armutsgefährdeter Menschen in Österreich dargestellt. EU-weit leben nach den offiziellen EU-Statistiken mindestens 80 Millionen Frauen, Männer und Kinder unter der Armutsgrenze. Also das ist die offizielle Zahl. Es sind 78, irgendwas Millionen, wobei eben die neuen Mitgliedsländer noch nicht so wirklich miterfasst sind in den Statistiken, also vor allem Rumänien und Bulgarien. Also man kann von mindestens 80 Millionen ausgehen. Wie wird Armut in der EU ermittelt oder wovon spricht man überhaupt, wenn man sagt, es gibt 80 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze? Es wird eben nach EU-Statistik, also nach Eurostat, der EU-SILC-Methode, das ist eine spezielle Erhebungsmethode zu Einkommen und Lebensbedingungen von Menschen in Europa, die wird mehr oder weniger in allen Mitgliedsländern nach dem gleichen Kriterien durchgeführt. Und anhand dieser Methode wird eben auch für jedes Land eine Armutsgrenze erhoben, die eben aus 60% des mittleren Einkommens besteht. In Österreich ist es derzeit heißt immer 2 bis 3 Jahre zurück natürlich, weil die Statistik und ihre Auswertung immer einige Zeit in Anspruch nimmt. In Österreich liegt das Teil im Moment bei 900 Euro pro Monat für einen Ein-Personen-Haushalt. Wird dann natürlich für weitere Personen im Haushalt gewichtet. Also es ist nicht so, dass jeder Person dann diese 100% zugesprochen werden. Das ist ein relativer Armutsbegriff, eben in Bezug auf dieses mittlere Einkommen. Und der liegt zum Beispiel in Rumänien irgendwo unter oder um die 200 Euro und in Luxemburg um einiges über 1000 Euro. Also das ist, hängt sehr mit der Einkommenssituation des jeweiligen Landes zusammen. Dieser Armutsbegriff erfasst natürlich nicht vollständig die Situation von Menschen, die in Armut leben. Es ist ein reiner Einkommensarmutsbegriff, der wenig darüber aussagt, wie es Personen wirklich geht und inwieweit Personen mit diesem Einkommen wirklich ein würdiges Leben haben können. Er sagt auch nichts darüber aus, was es für Menschen in Europa bedeutet, in Armut zu leben. Das bedeutet zum Beispiel eben, also Armut macht krank, um das kurz in Schlagworte zu fassen, Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, haben im Normalfall auch eine schlechtere Gesundheitsversorgung, vor allem eine schlechtere Gesundheitsvorsorge und sind deshalb kränker als Menschen mit höheren Einkommen. Armut bedeutet Stress, die sogenannte Managerkrankheiten, also Herzinfarkte, alle möglichen Stresssymptome, Burnout, sind bei Leuten mit Armutserfahrungen viel stärker ausgeprägt, als es in den höheren Einkommensschichten ist. Arm zu sein, arbeitslos zu sein und alles, was damit verbunden ist, erzeugt sehr viel Stress. Armut macht einsam. Das ist besonders eine Dimension, die nicht eben in dieser Einkommensarmut miterhoben wird, dass eben in Europa arm zu sein sehr viel mit Isolation zu tun hat. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zur Armut in den sogenannten Entwicklungsländern. Ich war vor zwei oder drei Jahren beim Weltsozialforum in Nairobi. Da haben wir sehr viel über Armut auf den verschiedenen Kontinenten gesprochen und ich habe versucht, dort den Afrikanerinnen, die in den Siedlungen, in den sehr armen Siedlungen in Nairobi leben, zu erklären, was es bedeutet, in Europa arm zu sein. Und ein, der aus ihrer Sicht dann eigentlich dramatischere Punkt zur Armut in Europa war eben genau der in der Isolation. Wenn in Afrika, in einem afrikanischen Land, jemand der Strom irgendwie abgekappt wird, gibt es 5 Nachbarn, die irgendwie illegal dir irgendwie einen Stromzugang wieder verschaffen. Wenn das bei uns passiert, schauen die Nachbarn weg, wollen am besten nichts darüber wissen im Normalfall oder man wird vielleicht dann, wenn man auch die Wohnung nicht zahlen kann, delogiert. Also es ist immer mit sehr viel Isolation, auch mit Scham verbunden, in einem europäischen Land arm zu sein. Armut nimmt Zukunft. Armut hat in Europa natürlich wie überall sehr viel auch mit Bildungsarmut zu tun, mit weniger Chancen. Insgesamt ist es eben so, dass Armut in Europa einen Mangel an Möglichkeiten und an Verwirklichungschancen bedeutet. Das heißt, all diese Personen, die unterhalb dieser Armutsgrenze leben, die über sehr wenig, vergleichsweise sehr wenig Einkommen verfügen, haben eben viel weniger Möglichkeiten und Chancen, sich in diese europäische Gesellschaft auch einzubringen. Aus diesen Armutsgrenzen bzw. aus der Zahl der Betroffenen natürlich, die unterhalb dieser Grenze liegen, werden die sogenannten Armutsquoten errechnet. Die liegen dann in einem Land wie Österreich bei 12%, 13%, 14%. Da gibt es statistische Schwankungen. Im EU-Schnitt so bei 15%, 16%. Da gibt es aber auch Länder, wo es um die 20% liegt oder manche wieder 10%, wobei es eben immer relative Quoten sind. Es ist die Frage der Armut in der EU schon und auch der Sozialpolitik, obwohl die Sozialpolitik eben eigentlich keine EU-Politik an sich ist, sondern Sache der Mitgliedsländer. Trotzdem war Armut schon relativ viele Jahre lang ein Thema in der EU. So richtig virulent ist es geworden in den 70er Jahren. Da wurden eben 1975 wurde das erste sogenannte Armutsprogramm lanciert. Da ging es vor allem darum, in diesen Armutsprogrammen eben Forschungsprojekte, Austauschprojekte, Projekte guter Praxis in den Mitgliedsländern bzw. eben auch transnational zu initiieren und zu finanzieren, um eben die Frage, die Armutsfrage in Europa sich genauer anzuschauen, aber eben auch Gegenstrategien zu finden. Es waren immer längere Programme, ging bis 1994, wurden diese Programme dann eingestellt. Es gab eben Länder, nicht verwunderlich, also Großbritannien zum Beispiel, die haben blockiert, dass da irgendwas weiterging. Das ist, da werden sich viele auch noch erinnern, dass immer manche Länder und eben Großbritannien war das sozusagen ganz an der Spitze, sehr oft versucht haben, gemeinsame europäische Sozialpolitik zu blockieren. Es hat dann einen weiteren entscheidenden Fortschritt sozusagen gegeben und das war auch ein Lobbying-Ziel vom Europäischen Armutsnetzwerk, in dem wir als Österreicherinnen damals noch nicht involviert waren, in dem eben im Rahmen des Amsterdam-Vertrags ein Paragraph geschaffen wurde, der es ermöglicht hat, auf sozialem Gebiet zu kooperieren und sich zu koordinieren, auch EU-weit. Und trotz dieser, das ist nicht angetastet worden, dass Sozialpolitik keine nationale Angelegenheit ist, aber eben aufgrund dieses Paragraphen war es möglich, dass über die Ländergrenzen hinaus eine europäische Zusammenarbeit passiert. Der nächste große Schritt, wenn man über EU und Sozialpolitik spricht, ist dann die sogenannte Lissabon-Agenda bzw. Lissabon-Strategie. Da wurde versucht, eine Methode zu finden für diese gemeinsame Koordination der Sozialpolitik, die offene Methode der Koordinierung, werde ich dann noch kurz erklären, was das bedeutet für diejenigen, die das noch nie gehört haben. Es ist eine relativ geheime Methode, wird nicht sehr stark publik gemacht, weder von der EU noch von den Mitgliedsländern. Und diese Strategie wurde eben beim Rat von Lissabon, zu dem ich auch gleich noch ein bisschen mehr sagen werde, lanciert. In der Folge oder nach 2005, wo es so eine Halbzeit-Evaluation dieser ganzen Lissabon-Strategie gab, die nicht Soziales, sondern in erster Linie Wirtschaftswachstum und Beschäftigung auch umfasst, danach wurde dann erkannt, es muss noch mehr getan werden in Richtung Soziales, und es wurde die EU-Sozialagenda entwickelt, unter anderem eben mit den Punkten, dass es zu Verbesserungen geben muss in der gemeinsamen Arbeitsmarktpolitik, dass es eine Gemeinschaftsinitiative, eine sogenannte, gehen soll für ein Mindesteinkommen bzw. eine Mindestsicherung, werde ich auch nochmal darauf zurückkommen, und es wurde auch dann festgelegt, dass 2010 als europäisches Jahr der Armutsbekämpfung noch einmal besondere Aufmerksamkeit diesem Thema widmen soll. Weiters wurde eben in der neuen Runde der Strukturfondsmittel, die mit 2007 begonnen hat, eigentlich auch ein Schwerpunkt auf Armutsbekämpfung gelegt, wobei das von den wenigsten Mitgliedsländern wirklich ernst genommen wird. Sehr wichtig, das habe ich schon gesagt, für die koordinierte oder stärker koordinierte Sozialpolitik auf europäischer Ebene ist eben die sogenannte Lissabon-Agenda. Diese Lissabon-Agenda, die im Jahr 2000 beim Rat in Lissabon beschlossen wurde, bestand damals eigentlich aus einem Dreieck, eben aus diesem Dreieck Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, sozialer Zusammenhalt. Und es wurde damals beim Rat eben von allen Regierungschefs beschlossen, dass die Europäische Union der wettbewerbsfähigste und der auf dem dynamischsten Wissen basierende Wirtschaftsraum der Welt oder Wirtschaftsmacht der Welt sogar werden soll, mit nachhaltigem Wirtschaftswachstum, mehr und besseren Arbeitsplätzen und stärkeren sozialen Zusammenhalt. Wobei eben vor allem der stärkere soziale Zusammenhalt und manchmal auch schon die mehr und besseren Arbeitsplätze oft weggelassen wurde, wenn über Lissabon gesprochen wurde in den Jahren danach. Also man hat es ja oft gehört, Lissabon-Strategie, mehr Wettbewerb, mehr Wachstum, vielleicht noch mehr Beschäftigung. Die Qualität der Jobs war dann schon weniger ein Thema, und diesen letzten Halbsatz mit dem stärkeren sozialen Zusammenhalt, den hat man sehr gern vergessen zu zitieren. Obwohl eben der ganze Komplex eigentlich in Lissabon damals auf der Tagesordnung stand. In diesem Zusammenhang wurde eben damals auch eine Strategie der sozialen Eingliederung verabschiedet, mit dem Ziel, und das haben die Regierungschefs damals in Lissabon so unterschrieben, bis 2010 einen entscheidenden Beitrag zur Armutsbekämpfung zu leisten. Wir haben jetzt 2008, das ist meines Wissens nach in keinem Land, einen Beitrag geleistet worden, den man als entscheidend, wobei das Wort entscheidend natürlich einigen Interpretationsspielraum lässt, aber das würde doch heißen, dass sich auch an den statistischen Armutszahlen messbar etwas verändern hätte müssen, und das ist nicht passiert. Im Gegenteil, wir hinken immer hinterher, aber aus den sozialen Organisationen natürlich wissen viele von uns in den Armutsnetzwerken aus der Praxis, dass sich die Situation für viele Menschen eher verschärft. Und im Moment wird es ja auch, ist es auch zu erwarten, beziehungsweise ist schon sehr stark fühlbar. Ich war letzte Woche eben in London, da ist es ganz stark ein Thema. Da gab es an einem Tag zigtausende Entlassungen in großen Betrieben, also dass sich die Situation auch weiter verschärft. Also bis 2010 wird sicher dieser entscheidende Beitrag zur Armutsbekämpfung nicht zu erwarten sein, vor allem nicht, wenn nicht Wesentliches noch passiert bis dahin. Man hat sich eben, das habe ich vorher schon gesagt, überlegt, wie kann man überhaupt auf EU-Ebene sowas wie gemeinsame Sozialpolitik machen, ohne eben dieses Prinzip der Eigenständigkeit und der Verantwortung auf Mitgliedslandebene anzutasten. Und da sind die Mitgliedsländer sehr heikel, also man gibt nicht gern Kompetenzen ab an die EU-Ebene und schon gar nicht in der Sozialpolitik aus unterschiedlichen Gründen. Also die einen Länder wollen nichts abgeben, weil sie eben Angst haben, dass sie ihr Sozialsystem ausbauen müssen und das nicht wollen aus Spargründen. Die anderen Länder, skandinavische Länder sehr oft, die sehr weit entwickelte Sozialsysteme haben, haben Angst, dass es zu einer Harmonisierung nach unten kommt und sind deshalb sehr skeptisch. Also hat sich, ich weiß nicht wer, irgendeine Arbeitsgruppe, nehme ich mal an, diese offene, sogenannte offene Methode der Koordinierung ausgedacht. Das heißt, man hat sich überlegt, es wird zwar weiterhin in jedem Land eine eigenständige Sozialpolitik gemacht, aber man versucht es in irgendeiner Weise vergleichbar zu machen und sich zumindest gemeinsame Ziele zu setzen. Das heißt, man hat 2000 gemeinsame Ziele, sich so globale, allgemeine Ziele überlegt. Man hat auch beschlossen, dass jedes Mitgliedsland im 2- bzw. 3-Jahres-Rhythmus sogenannte nationale Aktionspläne zur sozialen Eingliederung verfassen soll, damit auch eine Art Zusammenschau eben passieren kann, was passiert jetzt eigentlich in den verschiedenen europäischen Ländern sozialpolitisch und gibt es da gleiche Schwerpunkte bzw. wie werden diese Ziele eingehalten. 2006 wurde das dann sogar noch weiter ausgebaut, und zwar hat man diese nationalen Aktionspläne eingebettet in sogenannte strategische Berichte zu Sozialschutz und sozialer Eingliederung, indem man eben diese Kapitel zur sozialen Eingliederung und zur Sozialpolitik im engeren Sinn noch verbunden hat mit einem Kapitel zu Pensionen, die auch eine wichtige Rolle natürlich spielen in der Sozialpolitik im weiteren Sinn, und mit einem Kapitel zu Gesundheit und Langzeitpflege, was auch in vielen Ländern ganz virulente Themen sind, in allen Ländern, kann man eigentlich sagen. Für die neuen oder zukünftigen Mitgliedstaaten wurden sogenannte Joint Inclusion Memoranda projektiert. Das heißt, jedes Land, das der EU beitreten will oder auch nur irgendwie im Entferntesten sich Chancen ausrechnet, beizutreten, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel im Moment die Türkei oder auch ein Land wie Mazedonien, die werden eben aufgefordert oder sind angehalten, gemeinsam mit der Europäischen Kommission solch einen Bericht zu verfassen, der die Realität, die soziale Realität im Land abbilden soll. Und da geht es dann auch sehr viel darum, Statistiken anzupassen, überhaupt mal Forschungsmethoden anzupassen und sich einen Überblick über die soziale Lage in einem bestimmten europäischen Land zu verschaffen. Man hat sich dann auch auf einige gemeinsame Indikatoren geeinigt, also was sind überhaupt noch außer dem Einkommen, außer diesem Einkommensindikator, was können noch Indikatoren für Armut sein, schlechte Wohnsituation zum Beispiel, schlechte Gesundheitssituation und einige andere. Es gibt jedes Mal, wenn diese nationalen Aktionspläne oder jetzt eben strategische Berichte abgegeben werden, einen gemeinsamen Bericht von Seiten der EU-Kommission, wo eben Trends, Tendenzen zusammengefasst wurden. Es wurden sogenannte Peer Reviews eingerichtet, das heißt, 3-4 Mal im Jahr treffen sich einige Länder, also nicht alle, aber so 5-6 zu einem bestimmten Thema. Also das funktioniert so, ein Land, das glaubt, es hat etwas Gutes vorzustellen, den anderen zu zeigen, lädt offen ein, andere Regierungen, Ministerien, Vertreterinnen davon, ins Land zu kommen, sich das anzuschauen, gemeinsam zu diskutieren, dann als gute Praxis mit nach Hause zu nehmen und eventuell im eigenen Land etwas Ähnliches zu implementieren. Zum Beispiel, die Niederlande haben ihr Schuldenregulierungssystem vorgestellt. Das Justiz- und das Sozialministerium in den Niederlanden haben eingeladen, sich das niederländische System der Schuldenregulierung anzuschauen. Es haben sich verschiedene Länder gemeldet, die das interessiert hat, 5-6. Die haben Leute aus den Ministerien dorthin geschickt. Es werden dann auch immer ein paar wenige NGO-Vertreterinnen eingeladen. Also ich war da zum Beispiel dort. Und es wird dann gemeinsam genauer beobachtet und diskutiert, wie eben das System funktioniert in diesem Land und inwieweit man davon für das eigene Land lernen könnte. Das Gleiche gibt es zu Wohnungslosigkeit, Arbeitsmarktpolitik. Also jedes Land kann da eigentlich oder ist da immer aufgefordert, etwas anzubieten und andere Länder eben einzuladen zu so einer Peer Review. Und dann wurde noch das Social Exclusion Programm lanciert, und das ist wieder ein Programm, so wie die früheren Armutsprogramme, wo es darum geht, eben Studien, Austausch und so weiter zu finanzieren. Im Zentrum eigentlich von Anfang an und immer noch sehr wichtig standen diese gemeinsamen Ziele, auf die man sich dann auch geeinigt hat in der Sozialpolitik. Das sind die sogenannten Nizza-Ziele, weil die wurden beim Rat von Nizza festgelegt, auch im Jahr 2000. Die 4 Ziele, die man damals eben für die Sozialpolitik in jedem Land sich gestellt hat, sind immer mal erstens die Förderung der Beteiligung am Arbeitsmarkt und die Sicherstellung des Zugangs zu Ressourcen, Gütern und Dienstleistungen als wichtiger Punkt. Dann, dass Armut und Ausgrenzung nicht nur bekämpft, sondern auch vermieden werden soll. Also präventiver Ansatz wird in den meisten Ländern sehr wenig beachtet, unter anderem in Österreich. Drittens, dass es Maßnahmen für die am stärksten Gefährdeten, die most vulnerable, geben soll, also die, die eben zu den größten Risikogruppen der Armutsbetroffenheit gehören. Das sind in den meisten Ländern die gleichen Gruppen, kinderreiche Familien, Alleinerzieherinnen, Migrantinnenfamilien, Pensionistinnen. Also es gibt eben Gruppen, die sind sehr stark armutsgefährdet. Da sollte es extra Maßnahmen geben, so war das vorgesehen in den Zielen von Nizza. Und viertens, auch ein wichtiges Ziel für viele Länder, auch neu, die Mobilisierung aller Akteure. Also man hat sich vorgenommen, in diesem Prozess einer gemeinsamen Sozialpolitik möglichst viele Akteure, auch zivilgesellschaftliche, mit einzubeziehen. Und in Österreich war das relativ neu, also da ist ja die Sozialpartnerschaft, hat Tradition, aber nicht, dass man auch NGOs konsultiert zum Beispiel. Und da hat sich dann tatsächlich aufgrund dieser ganzen Strategie und auch dieser Aufforderung, immer wieder von der EU da Bericht zu legen, ein wenig getan und auch in einigen anderen Ländern, wobei das eben sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, inwieweit verschiedenste Akteure und vor allem auch Menschen mit Armutserfahrungen selbst in solche Prozesse eingebunden sind. Das Europäische Armutsnetzwerk, also das ERPN, hat eigentlich alle diese Prozesse ja, zum Teil sehr gepusht. Also das waren Ziele, die wir uns als Lobbying-Ziele gesetzt haben, die zum Teil dann eben auch erreicht wurden. Man kann dann immer sehr schlecht sagen, man schreibt sich das gerne auf die eigenen Fahnen, kann aber natürlich nie so genau sagen, wie groß jetzt der eigene Anteil daran war. Ist dann auch nicht so relevant, weil man ja vor allem dann froh ist, dass ein bestimmtes Ziel, für das man gekämpft hat, eben erreicht wurde. Das ERBN, ich habe es eh am Anfang schon gesagt, ist eben ein Netzwerk von Anti-Armuts-Netzwerken, im Moment in 23 Ländern der EU, beziehungsweise Norwegen ist auch dabei. Unser Hauptziel ist es, die Bekämpfung von Armut und soziale Ausgrenzung auf die politische Agenda der EU zu bringen. Das hat immer wieder, da muss man konstant dranbleiben. Sozialpolitik ist eben nicht ganz oben, ist nicht die Top-Priorität der EU. Und das hat von Anfang an, war es ein Ziel des ERPN, eben immer wieder dafür zu sorgen, dass das überhaupt ein Thema wird und bleibt. Natürlich auch die Wirksamkeit von Armutsbekämpfungsmaßnahmen zu erhöhen. Ein Wunsch oder eine Vorstellung war auch durch diese stärkere Koordination, sofern das eben möglich ist, durch die Prozesse, die es jetzt gibt, so ein Stück weit auch einen guten Wettbewerb des Sozialen anzuleihen. Es kommt dadurch automatisch ein bisschen stärker zu vergleichen. Man kann dann immer wieder, also wir jedenfalls auch in Österreich nutzen das stark, hinweisen und sagen, ja, aber in den Niederlanden machen sie das so und so, funktioniert gut. In Frankreich gibt es dieses gute Beispiel und das wirkt auch. Und vor allem eben auch sich mit und für Armutsbetroffenen und deren Selbstorganisationen für ein soziales Europa für alle zu engagieren. Dieser Punkt, da werde ich auch später noch stärker darauf zu sprechen kommen, ist eigentlich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden und es gibt auch von Seiten der EU-Kommission, gab es da ein immer stärkeres Einsehen, dass es sehr wichtig ist, mit den Betroffenen und mit den Leuten, die direkt mit Armutsbetroffenen arbeiten, stärker zu reden, weil doch die Einsicht gewachsen ist, dass die relativ genau sagen können, was wirkt und was notwendig wäre und zumindest etwas besser als die Beamten, die nur an ihren Schreibtischen sitzen. Insofern ist auch für das ERPN eben wichtig, Austausch über die Ländergrenzen zu pflegen, Lobbying eben zu haben, auch Training, um dieses Lobbying effektiver durchführen zu können. Es gab eben zunächst dieses Lobbying für eine EU-Strategie zur Armutsbekämpfung, die es im Wesentlichen gibt. Es war dann ganz ein wichtiger Lobbying-Schwerpunkt in den letzten Jahren eben diese Beeinflussung des Lissabon-Prozesses. Ich habe dieses Dreieck gezeigt. 2005, wo es eine sogenannte Midterm-Review gab von Lissabon, gab es diese Idee, das zu reduzieren und zu sagen, okay, also damals wurde gesagt von der Kommission, wir haben zwei kranke Kinder, Wachstum und Beschäftigung, wir können uns nicht um ein drittes kümmern, das Soziale, das lassen wir jetzt mal weg, konzentrieren uns nur mehr auf Wachstum und Beschäftigung und dann wird alles andere schon gut, so nach dem Motto, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Wir natürlich wissen, dass das nicht so stimmt. Im ERPN und auch in der EU ist unser Lieblingsbeispiel dafür immer Irland, der vormals keltische Tiger, super, jetzt stehen sie auch im Moment, also stehen ihnen auch die Schwierigkeiten im Haus, aber jahrelang eine super Wirtschaftsentwicklung, Verbesserung in vielen Bereichen, aber trotzdem nach wie vor auch noch sehr starke Armutsbetroffenheit. Also nicht allen geht es automatisch gut, wenn es der Wirtschaft gut geht. Es gab dann so eine Kampagne SOS Europe 2005, um eben diesen sozialen Teil der Lissabon-Strategie noch ein Stück weit, der wurde dann zwar nur mal in Fußnoten aufgenommen, aber wurde doch noch weiter gerettet. Und danach kamen dann sowieso mit diesem Nein der Franzosen und der Niederländer zunächst, wurde dann schon wieder die Aufmerksamkeit irgendwie stärker, dass es eben Sozialpolitik und eine Sozialagenda auch auf EU-Ebene geben soll und muss. Es gab schon 1999 aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Papier, das ERPN, ein Europa für alle, hat das geheißen. Und eigentlich wurde da schon von uns so ein Stück weit eine Vorgabe für die Ziele von Nizza gemacht, weil eben schon 1999 gefordert wurde vom ERPN eben dieser garantierte Zugang zu Rechten und Ressourcen, ein integrierter Ansatz der Armutsbekämpfung und die Partizipation der Betroffenen. Und Teile dieser Ziele haben sich eben in den Nizza-Zielen dann wiedergefunden. Was sich in den letzten Jahren eben auch zunehmend wichtiger geworden ist und worin wir als Armutsnetzwerke auch sehr stark involviert sind, ist eben dieser Kampf, die Stimmen von Menschen mit Armutserfahrungen zu verstärken, also dafür zu sorgen, dass die Personen, die konkret in ihrem Alltag von Armut betroffen sind, auch eine Stimme bekommen in Europa. Es gibt eine belgische Europaparlamentarierin, die hat es einmal in einer Rede das eben so verwendet, dieses Bild, dass eigentlich die 80 Millionen Armutsbetroffenen, wenn die einen Staat miteinander sozusagen formen würden, hätten die in etwa das Gewicht von Deutschland, also von der Einwohnerzahl her. Also ziemlich, und Deutschland ist ein sehr einflussreiches Land in der EU. Also um auch einmal zu zeigen, diese Personen, die unter der Armutsgrenze leben, sind nicht so wenige in dieser Europäischen Union. Es wird seit 7 Jahren, gibt es jährliche europäische Treffen von Menschen mit Armutserfahrungen. Das wurde initiiert von Belgien, also in einem Jahr, wo Belgien die Präsidentschaft der EU überhatte. Da gab es einen sehr vernünftigen Sozialminister in Belgien, und in Belgien gibt es schon relativ lange nationale Projekte, wo Menschen mit Armutserfahrungen in sozialpolitische Entscheidungsfindungsprozesse eingebunden sind. Die haben gesagt, okay, organisieren wir sowas mal auf Europaebene. Seither gibt es jedes Jahr in Brüssel im Mai eben ein europäisches Treffen von Menschen mit Armutserfahrungen, rund 200 Personen aus den verschiedenen Ländern. Und es haben sich in der Folge davon auch einige nationale und regionale Beteiligungsprojekte entwickelt von Armutsbetroffenen. Ein Teilnehmer hat es einmal so ausgedrückt, dass dieses Treffen eben die Konferenz derer ist, deren täglicher Job die Bekämpfung der eigenen Armut ist. Ja, auf diesen Konferenzen geht es eigentlich immer wieder sehr stark eben um die Anerkennung der eigenen Bedürfnisse, also eben von den Menschen, die selbst in Armut leben und Ausgrenzung erfahren, um Respekt, der entgegengebracht werden soll, und eben um diese Einbeziehung in die Entwicklung von Anti-Armuts-Strategien. Und es kommt dort auch immer mehr, das war eine Forderung eigentlich dann schon vom Beginn an, von der ersten Konferenz, auch zu direkten Begegnungen mit Entscheidungsträgerinnen. Also das ist ein sehr wichtiges Element geworden, sowohl auf der europäischen Ebene als auch auf nationaler Ebene, dass Politiker, Politikerinnen direkt mit Menschen konfrontiert sind, die sozusagen ausbaden müssen in ihrem täglichen Leben, was sie in ihren politischen Verhandlungen beschließen. Das macht den Politikerinnen nicht sehr viel Spaß, ist ein wenig unangenehm, aber auch durchaus mit Wirkung. Ja, das ist nur jetzt eine kurze Grafik, wie eben so ein Netzwerk, wie wir als Netzwerk eben arbeiten, auch aufgrund der Tatsache, dass eben Sozialpolitik nach wie vor sehr stark national verankert ist. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass das ERPN eben nationale Netzwerke haben, die über ihre Mitgliedstaaten dann auch den Rat beeinflussen. Die wichtigen Entscheidungen fallen im EU-Rat, also vor allem in dem der Ministerpräsidenten und der Staatschefs. Das heißt, es muss eigentlich in jedem einzelnen Land Lobbyarbeit passieren, um den jeweiligen Chef dieses Landes eben einzustimmen, eine entsprechende Entscheidung im Rat zu treffen. Auch Parlamentarier, das Parlament wird zunehmend etwas stärker. Und dann gibt es eben von der ERPN-Brüssel-Ebene, also das ERPN hat ein Büro in Brüssel, auch natürlich ein direktes Lobbying zur Kommission, das sehr wichtig ist. Und da wird in verschiedenen Arbeitsgruppen gearbeitet. Das heißt, es kommt da zu einem regen Austausch, einerseits von dem, was über die Europäische Union zu den Mitgliedstaaten und dann auch zu den regionalen und lokalen Entscheidungsträgerinnen kommt. Das, wenn wir jetzt zum Beispiel diese nationalen Aktionspläne, die werden auf europäischer Ebene beschlossen, die Mitgliedsländer sollen sie verfassen. Eigentlich sollte es diese Pläne zur Armutsbekämpfung auch auf regionaler und lokaler Ebene geben, passiert aber in fast keinem Land. Auf der anderen Seite eben stehen wir als Netzwerk, versuchen die Erfahrungen von Menschen, die in Armut leben, aufzugreifen, was es für sie bedeutet, eben unter ganz bestimmten politischen Entscheidungen zu leben, die auf Ebene der Mitgliedstaaten oder auf regionaler Ebene getroffen werden, das wieder zurückzuspielen auf allen Ebenen und so dann eben insgesamt auch europäische Politik zu beeinflussen. Was erreicht wurde bisher, das ist eben dieser schon erwähnte Artikel 137 des Amsterdam-Vertrags, der die Koordination in sozialpolitischen Fragen überhaupt einmal logistisch ermöglicht hat. Dann eben dieses Soziale als Teil der Lissabon-Strategie zu behalten und nicht zuzulassen, dass aus diesem Dreieck nur mehr ein Duo sozusagen wird. Zweieck gibt es nicht wirklich, eine Linie praktisch. Dann eben diese Strategie der sozialen Eingliederung. Inzwischen gibt es auch eine Strategie der aktiven Eingliederung mit zu beeinflussen, die Beteiligung von NGOs sicherzustellen, generell präsent zu sein. Und auch dieses Jahr der Armutsbekämpfung, also dafür haben wir sehr stark gekämpft und das vorgeschlagen, dass es eben so ein Jahr und vor allem 2010, weil ja damals beschlossen wurde, bis 2010 einen entscheidenden Beitrag zu leisten, es schon absehbar war, dass das nicht passieren wird, dann zu sagen, okay, 2010 ist nochmal so ein Jahr, da gibt es nochmal einen speziellen Fokus auf all das, was nicht passiert ist, aber unbedingt passieren muss. Ein Blick vielleicht auf diese an sich wichtigsten oder theoretisch wichtigsten Instrumente, nämlich diese nationalen Aktionspläne zur sozialen Eingliederung. Die wurden brav in jedem Land gemacht. Wir sind jetzt in der vierten Runde, glaube ich. Ja, in der vierten. Also wir haben die vierten Pläne alle gerade abgegeben. Jedenfalls die alten EU-Mitgliedsländer, also die schon länger dabei sind. Es ist schon gelungen, durch diese Aktionspläne in jedem Land die Armut auf der Agenda zu halten. Also dieser Punkt hat sich bewährt. Sicher hat auch diese Methode zu mehr Koordination beigetragen, weil immer mehr, also in Österreich sieht man das auch in der Genese von diesen Plänen, am Anfang hat das Ministerium mehr oder weniger allein etwas geschrieben. Jetzt ist es wirklich schon so in der vierten Runde, dass schon am Anfang gefragt wird, die verschiedensten Akteure, welche Themen sind relevant und dass nicht alles natürlich und vor allem nicht alles, was wir wollen, aufgenommen wird, aber dass es doch eine gewisse Abstimmung und Koordination gibt, dass es auch mehr Dialog und Beteiligung gibt. Wir jetzt vom Ministerium zum Beispiel auch als soziale Organisationen akzeptiert sind, als Akteure, die in diesem Prozess etwas zu sagen haben. Und diese Pläne haben auch zur Verbesserung von Information und Datensituation geführt, weil eben klar war, wenn es so eine gemeinsame Koordination von Sozialpolitik gibt, ist es auch wichtig, dass es vergleichbare Daten gibt und dass in jedem Land nach derselben Methode Armut erfasst wird, um eben gemeinsame Trends und Aussagen auch machen zu können. Allerdings, und dieses Allerdings ist sehr schwerwiegend, haben diese Pläne kaum politischen Einfluss, also ganz wenig Wirkung. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt in den Regierungen allen bekannt ist, dass es diese Pläne gibt. Die werden zum Teil eben zum großen Teil ans Sozialministerium delegiert. Es gibt wenig Länder, Frankreich zum Beispiel, wo das schon zur Chefsache, also wo das beim Premierminister in seinem Büro passiert. Es gibt in den Plänen normalerweise keine wirklichen Ziele, kaum neue Maßnahmen. Es sind eigentlich nur ein reines Berichtswesen. Fast kein Plan hat irgendeinen Einfluss auf Staatsbudgets oder ist daran gekoppelt. Und das heißt schon mal, wenn im Budget nichts vorgesehen ist, wird auch nichts passieren. Es gibt sehr wenig Fokus auf soziale und ökonomische Rechte. Es wird die Erwerbsarbeitszentriertheit, die ganze EU-Sozialpolitik sehr stark prägt, also eigentlich eine stärkere Beschäftigungspolitik als eine Sozialpolitik, im spezifischeren Sinne fortgeschrieben. Und es gibt, auch wenn es etwas mehr Dialog und Interaktion gibt, noch viel zu wenig Partizipation und noch weniger Öffentlichkeit. Also diese Pläne werden fast in allen Ländern praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit verabschiedet. Wenn man Glück hat, findet man es auf den Webseiten der jeweiligen Ministerium. Aber ich glaube, von der Bevölkerung weiß so gut wie niemand, dass es solche Pläne zur Armutsbekämpfung überhaupt gibt. Das heißt, in diesem Bereich gibt es eigentlich sehr viel zu verbessern. Eben all diese Dinge, wo es Defizite gibt, sei es den Fokus auf die Rechte, sei es eben die Steigerung der Wirkung zum Beispiel durch messbare Ziele. Das ist im Moment ein sehr wichtiges Lobbying-Ziel vom ERBN und interessanterweise in dem Fall ist auch Österreich eine von zwei Regierungen, die das mitträgt, nämlich dass es ganz klare messbare Ziele gibt, zum Beispiel eben die Armutsquote bis 2020 um die Hälfte oder um ein Drittel zu reduzieren. Aber fast alle Mitgliedsländer wehren sich da mit Händen und Füßen dagegen. Das geht auf keinen Fall, irgendwelche quantifizierbaren Ziele festzulegen. Man will lieber wieder so irgendwas wie einen entscheidenden Beitrag, wo man sich irgendwie dann noch rumschwindeln kann wahrscheinlich. Das heißt, es braucht eigentlich auch ein verbessertes Monitoring. Es wird überhaupt nicht mitverfolgt von einem auf den anderen Plan, was verwirklicht worden. Zum Beispiel, ich glaube schon im zweiten österreichischen Plan wurde der Ausbau der Schuldnerberatungen groß angekündigt. Es schaut dann niemand mehr nach, ist das wirklich passiert. Also, und auch haben die richtigen Akteure da etwas versprochen, was möglicherweise gar nicht sie einlösen können. Und was wichtig ist, ist auch, es gibt eigentlich kaum eine Verbindung mit und Einfluss auf andere Politikbereiche. Es wird relativ isoliert, dieser Bericht geschrieben. Man schaut eigentlich nicht, also Infrastrukturpolitik, Wirtschaftspolitik sowieso, auch Bildungspolitik, wie hängt das alles zusammen. Da gibt es leichte Verbesserungen. Also jetzt für diesen Plan waren auch Vertreterinnen des Unterrichtsministeriums bei den Sitzungen dabei und haben ein bisschen mitgeschrieben. Natürlich, das Arbeits- und Wirtschaftsministerium ist theoretisch eingebunden, aber nicht besonders interessiert. Und es gibt eigentlich keine Abstimmung mit den Plänen, die dort passieren auch. Im Bereich Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik gibt es sozusagen so ein Parallelsystem, die nationalen Reformprogramme. Da gibt es so gut wie keine Abstimmung zwischen diesen beiden. Im Moment ist es so, würde ich sagen, dass Europa eigentlich auf einem Scheideweg auch steht, wie es jetzt weitergeht in der Sozialpolitik. Es wird jetzt versucht, 2010 kommt eben, rückt näher, Lissabon, und jetzt nicht nur die soziale Frage, sondern auch dieses ganze Prinzip des Wirtschaftswachstums, der Beschäftigungspolitik, das damals festgelegt worden ist, das wurde alles auf 2010 hin ausgerichtet. Das heißt, es wird jetzt Zeit sozusagen, das zu überprüfen, nachzujustieren, auch im Hinblick natürlich auf die Europaparlamentswahlen im nächsten Jahr, eine neue Kommission und so weiter, die eingesetzt wird. Und im Moment sieht man sehr stark, dass es eigentlich zwei Modelle gibt, die in Frage kommen. Und ich war unlängst, vor vielleicht einem Monat, war bei uns im Bundeskanzleramt auch ein Workshop genau zu dieser Frage, wo auch Repräsentanten dieser beiden Wege, in dem Fall von der Wissenschaft her, die das vorgestellt haben, auch anwesend waren, und es nochmal sehr deutlich wurde, diese zwei Richtungen, die man jetzt einschlagen kann für ein neues Lissabon oder ein Nach-Lissabon oder wie immer dann der nächste Ort heißen wird, in dem da gerade wieder eine Ratsversammlung stattfinden wird. Das eine, und das ist der Weg, der sozusagen, wo es im Moment eigentlich danach ausschaut und nicht so verwunderlich ist, trotz Finanzkrise und allen aktuellen Entwicklungen, dass er eingeschlagen wird, der wird von den Vertretern dieses Weges selbst Lisbon Plus genannt. Die Kritikerinnen nennen ihn Lisbon Minus, weil eben dort wieder die soziale Dimension eigentlich weggekappt wird. Also der Vertreter, den ich damals in dem Vortrag auch erlebt habe bei diesem Workshop, hat sehr klar gesagt, es geht darum, Wettbewerb und Innovation zu stärken, und alles andere kommt dann schon irgendwie mit. Also diese ganzen Dinge, Soziales, Umwelt, das sind so Softbereiche, ja, um die muss man sich schon irgendwie kümmern, aber die sollen jetzt nicht im Zentrum der EU-Politik stehen. Im Zentrum sollen Wettbewerb und Innovation stehen, man muss sich in einer globalen Gesellschaft eben bewähren, und auch die Außenpolitik muss, die gemeinsame Außenpolitik muss gestärkt werden. Also das ist dieser Weg, der auch wahrscheinlicher erscheint, wenn man sich Budgetentwürfe für die EU der nächsten Zeit anschaut, und wenn man die Diskussionen eben jetzt nicht nur in der Sozialabteilung, sondern in den anderen hört, ist das der Weg, der auch sozusagen der Logik des bisher gegangenen Weges am meisten entspricht. Es gibt aber auch eine Alternative, einen alternativen Weg, der auch diskutiert wird, der jetzt, und das ist vielleicht sozusagen dieses Window of Opportunities in dieser Krisensituation jetzt, der aufgrund der Krisen stärker diskutiert wird, der immer wieder stärker diskutiert wird, wenn in einem Land Nein gesagt wird zu etwas, was mit Europa zu tun hat. Und das wäre ein soziales und nachhaltiges Europa. Das heißt, es wäre der andere Weg, eben einen stärkeren Fokus genau auf diese soziale Dimension Europas zu legen. Fünf Säulen würden wir als EPN da vorschlagen, eben neben der Wirtschaft, die weiter wichtig bleiben wird, eben auch Soziales, Beschäftigungspolitik, aber auch die Frage der ökologischen Nachhaltigkeit und der globalen Verantwortung. Globale Fragen werden im Moment nur unter dem, oder bei dem ersten Weg nur unter dem Aspekt des globalen Wirtschaftswettbewerbs gesehen. Europa hat aber eine sehr starke globale Verantwortung. Und es geht dann natürlich auch um Redemokratisierung und Umverteilung in diesem alternativen Weg. Dazu passt, und vielleicht ein Ansatzpunkt, mit dem ich dann auch abschließen möchte, eine jüngste Strategie, die vor 2 Jahren erstmals oder vor 1,5 Jahren erstmals lanciert wurde von der Generaldirektion für Beschäftigung und Soziales, die Strategie der aktiven Eingliederung, die sich 3 Schwerpunkte gesetzt hat, eben adäquat Minimum Income, also eine adäquate monetäre Mindestsicherung, sehr qualitätvolle soziale Dienstleistungen und aktive Arbeitsmarktpolitik. Wobei eben damals schon einige, und da gehört das ERPN dazu, Armutsforscher aber auch darauf hingewiesen haben, achten Sie auf die Adjektive in diesem Fall. Also dies werden zentral sein, wenn diese Politik auch führen soll zu diesem sozialen und nachhaltigen Europa. Das heißt, die Frage ist, gibt es einen ernsthaften politischen Willen oder weiters eine Mogelpackung? Das ist ein Bild von diesen russischen Puppen, die haben Kollegen aus Bulgarien einmal mitgebracht zu einer Veranstaltung und haben da oben so diese schönen, also auf der ersten Puppe stand zum Beispiel auf einer Flexicurity, das ist also ein wichtiger Begriff in der Beschäftigungspolitik und das ging halt immer weiter, bis dann in der letzten Puppe sich entpuppt hat, eigentlich geht es darum, Rechte wegzunehmen von Arbeitnehmerinnen und was steckt sozusagen wirklich drinnen in dieser Mogelpackung, die dann, oder ist es eben eine Mogelpackung, wo ein sehr schönes, einmal gut klingendes Wort gefunden wird, sich darin aber dann eine sehr harte Realität verbirgt. Das heißt, die Punkte sind wichtig, auch aus unserer Sicht. Im Grunde genommen werden diese drei Elemente der aktiven Eingliederung auch von den Armutsnetzwerken unterstützt. Es braucht diese, und wir nennen es eine garantierte und existenzsichernde monetäre Mindestsicherung. Es gibt dazu vom IAPN eben eine Kampagne mit diesen Postern, wo es eben darum geht zu zeigen, dass nicht alle Leute oder sehr viele Leute in Europa eben keinen Zugang haben zum Lebensnotwendigsten, zu Wasser, zu Milch, zu Grundnahrungsmitteln. Da geht es eben aber auch immer mehr um soziale Dienstleistungen und Güter. Sogenannte Energiearmut ist im Moment ein großes Thema. In vielen Ländern wird es für armutsbetroffene Menschen immer schwieriger, sich das Heizen leisten zu können zum Beispiel. Da geht es aber natürlich auch um Beratungsleistungen, um sowas wie finanzielle Dienstleistungen. Es gibt Millionen von Menschen in Europa, die haben keinen Zugang zu einem Bankkonto, auch etliche tausend in Österreich. Ja, da haben wir darauf hingewiesen, das auch bei einer österreichischen Aktion mit Menschen mit Armutserfahrungen vor einer Bank in Graz, Beratung in allen Geldgeschäften, nicht immer und nicht für alle die beste Beratung. Da ist wichtig, dass zu diesen sozialen Dienstleistungen und Gütern auch sowas wie kulturelle Teilhabe dazugehört. Gibt es in Österreich ja weit verbreitet inzwischen die Aktion Hunger auf Kunst und Kultur. Das ist sozusagen so ein Best Practice, mit dem sich auch das Ministerium sehr gern schmückt, obwohl die öffentliche Hand sehr wenig dafür bisher getan hat oder nur in wenigen Bundesländern etwas dafür tut. Trotzdem ein wichtiger Punkt, auch was die Öffentlichkeit betrifft. Da geht es um aktive Arbeitsmarktpolitik, wobei eben Arbeitsplätze mit Sinn und Perspektive wichtig sind und auch, wir nennen es eine neue Arbeitsstrukturpolitik, das heißt, es geht um Arbeitszeitpolitik und es geht darum eben auch um die Qualität der Arbeitsplätze. Das wird sehr oft vergessen, weil meistens nur die Zahlen zählen. Dazu kommen dann, und das sind noch ganz wichtige Punkte, die eben aus der Arbeit mit den Betroffenen immer wieder einfließen, in die Diskussionen, soweit wir sie mitgestalten, die Partizipation von Betroffenen, das sind Bilder von diesen europäischen Treffen von Menschen mit Armutserfahrungen, also wirklich eben auch die Meinungen zu hören, mit einfließen zu lassen, wenn eben politische Prozesse und auch neue politische Programme entwickelt werden. Ein fünfter Punkt ist eben dieser Punkt des Respekts, mehr Respekt, um eben überhaupt ernst zu nehmen, was Menschen mit Armutserfahrungen auch für eine europäische Sozialpolitik einbringen können, geht es zunächst einmal darum, eben sie nicht als Bittsteller, das ist ein Theaterworkshop, auf der letzten Armutskonferenz war das, wo eben in dem Fall auch Menschen mit Armutserfahrungen, Betroffene aus Alleinerzieherinnengruppen, Straßenzeitungen, straffälligen Arbeit dargestellt haben, wie sie sich oft fühlen auf Ämtern, ja, im Zusammenhang eben mit Sozialpolitik. Es geht um ein gutes Leben für alle. Wenn es um ein soziales Europa geht, müssen eben Entwicklungen zu einem Growth and Jobs Europe gepusht werden, diese Alternativen von einem sozialen und nachhaltigen Europa. Nur Beschäftigung und Wachstum und Wettbewerb, damit wird man auch nicht die Leute für Europa gewinnen können. Es geht darum, auch Nutzung, die vorhandene Instrumentarium besser zu nutzen, also zum Beispiel diese nationalen Aktionspläne zu wirklichen Aktionspläne zu machen. Ich nenne das immer Strohhalmpolitik, weil im Grunde genommen sind das alles sehr weiche und wenn man es im Gesamt betrachtet, sehr irrelevante EU-weite Strategien, aber es sind eben die Strohhalme, an die sich die Ertrinkenden klammern, weil es das Einzige ist, was es im Moment eben überhaupt gibt an sozialpolitischen Ansätzen. Man muss sicher noch breitere Allianzen finden, wenn man so einen alternativen Weg einschlagen will. in Richtung soziales Europa. Es ist sehr wichtig, mehr partizipative Demokratie auch zu entwickeln. Das ist im Zusammenhang mit Sozialpolitik, sollte das nicht übersehen werden. Dieser Nachdruck auf eine Politik der Umverteilung, es gibt noch sehr wenig, man hat sich schon sehr viel überlegt in der Armutsforschung, zu Reichtum gibt es noch sehr wenig Zahlen europaweit, wird zwar begonnen, es gibt jetzt die Luxemburg-Studie zu Reichtum, aber es ist noch sehr in den Anfangsschuhen, auch natürlich sowas wie eine gemeinsame Steuerpolitik oder so sind wir noch weit davon entfernt, wird aber wichtig sein auch für ein soziales Europa und letztlich eben wieder dieser Punkt für ein soziales Europa in einer sozialen Welt, das heißt, eine bessere Lebenssituation für Menschen in Europa darf nicht auf Kosten von Menschen in anderen Teilen der Welt gehen. Zu guter Letzt, es gibt, was diese Frage eines sozialen Europas betrifft, eine gewisse Dringlichkeit. Ein Slogan, der auf den Treffen von Menschen mit Armutserfahrungen immer wieder verwendet wird, ist eben "The poor cannot wait". Wer heute in Armut lebt, hat Bedürfnisse, die unmittelbar gedeckt werden. Heute und jetzt, wenn ich die Heizung nicht aufdrehen kann, habe ich wenig davon, wenn in 5 Jahren eine soziale Infrastruktur irgendwie herrscht, die mir das ermöglicht. Im schlimmsten Fall bin ich erfroren, wenn ich wohnungslos bin und diese Infrastruktur noch nicht habe. Das heißt, unsere Arbeit zielt immer auch darauf hin ab, den Verantwortlichen deutlich zu machen, es geht nicht darum, diese Manana-Politik, eben diesen entscheidenden Beitrag irgendwann einmal zu betreiben, sondern jetzt zu handeln und wegweisende Entscheidungen zu treffen, die wirklich zu einem sozialen Europa für alle führen. Ja, damit mache ich mal einen Punkt.